Mir kam ein langjähriger Freund in den Sinn, dachte, den rufe ich jetzt einfach mal an, wie es dem geht. Und telefonieren und bam, war ich im Thema drin. Ein paar Sätze und es war klar, ich habe mit ihm gesprochen, ich darf erzählen, was los war. Auf jeden Fall, ich ganz fröhlich, hi, schön dich zu hören, wie geht's dir? Und dann sofort, boah. Man hat schon an seiner Stimme rausgehört, nee, nicht gut, gar nicht gut. Sondern sagt, es ist wirklich was ganz Großes. Er hat gesagt, im letzten Vierteljahr 11 Sachen, die in seinem Leben auf einmal zusammenkommen. Es fing an mit seinem Job. Er hat einen sehr beruflich, emotional sehr anstrengenden Job. Ist inzwischen wirklich art ausgesaugt und seit 3 Monaten krankgeschrieben. Und es kommt einfach nicht mehr auf die Beine. Ja? Dann vor Weihnachten die Schwiegermutter. Er leidet einen Schlaganfall, Krankenhaus, Pflegeheim. Man denkt, es wird wieder. Auf einmal ist sie gestorben. Der Schwiegervater 3 Jahre davor, logisch, seine Frau völlig am Boden, er am Boden. Und jetzt muss er sie auch noch auffangen. Und gleichzeitig hat sie gerade gesundheitliche Themen, wird operiert, Wechseljahre und so weiter. Und dann nächste kleine Dinge, die dann noch dazukommen, dann ein Autounfall. Ah, solche Sachen, super schwierig. Sein Beruf wirft jetzt auch nicht das große Gehalt ab. Nächster Punkt von den 11, er geht in die Werkstatt, sein Auto steht TÜV an. Die sagen, ja, nee, sorry Herr so und so, das wird nichts mehr. Das Auto ist reif für den Schrottplatz sozusagen, also nicht mehr reparierbar. Dann das neue Jahr, ein Anruf, sein Vater kommt ins Krankenhaus, Herzthema, sieht wieder ganz gut aus, als er auf die Beine kommt. Die Eltern wohnen einige Kilometer weg etwa und so will er an dem Sonntag dann, will er seine Mama abholen, dass sie beide ins Krankenhaus gehen, den Vater besuchen. Und dann kommt am Samstag der Anruf, ganz plötzlich der Vater verstorben. Er hat ihn nicht mehr gesehen, kein Abschied. Und vor 3 Jahren habe ich noch mit ihm geschwätzt, hey, wir beide, Riesenprivileg, dass bei uns alle Eltern noch leben. Und jetzt innerhalb von einem Vierteljahr bei ihm 2 gestorben. Konnte sich nicht mehr verabschieden. Und dann ist so ein Zug, kommt so manches aus der Vergangenheit wieder hoch, was nicht geklärt ist. Und so kommen nochmal viele Kleinigkeiten zusammen, dass es am Ende sagt, ich habe es gezählt, ich habe es aufgeschrieben. Ich brauche Hilfe, deswegen weiß ich es inzwischen. 11 Punkte, wo auf einmal alles über mich reinkommt. Und ich am Telefon, ich sage euch, einfach nur sprachlos. So schnell kann das Leben über einen zusammenbrechen, reinbrechen und deswegen das Gebet in dunkle Zeiten. Ich glaube, ich brauche da nicht jemand überzeugen, dass das echt eine dunkle Zeit ist, in der mein Freund da drin steckt. Eine stockdunkle Zeit. Und es kann sein, dass vielleicht manche von euch jetzt hier drin ist und sitzt und das mir ein bisschen Angst macht. Wenn das das Leben ist und was da auf mich zukommen könnte, sage ich, ja, es könnte passieren. Aber andere würden wahrscheinlich sagen, ja, so ist halt das Leben. Und deswegen mein erster Gedanke, dunkle Zeiten gehören zum Leben dazu. Dunkle Zeiten gehören zum Leben. Wenn du mal beobachtest, wie dieses Leben, diese Welt funktioniert, sei die Sünde ein Teil dieser Welt ist, durchzieht sie alles von alle Bereiche und prägt unser Leben. Die führt dazu zum Beispiel, dass dein Körper zerfällt, Stück für Stück, die ganze Zeit immer wieder beschäftigt bist und am Ende wirst du einfach auch sterben, weil er fertig ist. Die Sünde sorgt für große Ungerechtigkeiten in dieser Welt, die uns immer wieder zu schaffen machen. Ne? Der eine ist reich, der andere ist arm, der eine erbt was, du gehst vielleicht leer aus. Dann unterscheiden wir uns, manche sind begabter, manche nicht so begabt, manche haben ein riesen Energielevel, ja, die können mit 4-5 Stunden Schlaf auskommen, andere, boah, die brauchen wirklich viel Ruhe und Zeit, dass sie einfach gut rumkommen. Dann tun wir, was wir nicht tun wollen oder sollen und wissen, was gut wäre, aber bekommen es am Ende doch wieder nicht hoch, den Hintern hoch, das zu tun. Und dann das ganze Zwischenmenschliche, Mobbing am Arbeitsplatz, manchmal systematisch, manchmal unverhofft und. All das macht uns zu schaffen und sorgt manchmal mehr, manchmal weniger und hoffentlich mal eine Weile gar nicht für dunkle Zeiten in unserem Leben. Also dunkle Zeiten, Leute, das gehört dazu. Und weil es dazu gehört, weil es Teil dieses Lebens ist, tut Gott nicht so, als hätte das keine Bedeutung, wisst ihr, sondern sagt, okay, weil das so ist, suche ich einen Weg, wie ich euch da helfen kann, wie wir da miteinander durchkommen. Und der heutige Psalm, um den es heute geht, der Psalm 13, wurde von David verfasst. Und David, wisst ihr, ist eine der ganz großen Figuren in der Bibel. Ein Psalm, den er schreibt, weil er selber in einer tiefen Krise steckt und jetzt sein Inneres, wie es in ihm aussieht, nach außen kehrt und aufschreibt. Und das Besondere ist, jetzt an dem Psalm, ganz oft ist es nicht so, aber an dem Psalm wissen wir, was seine Lebensgeschichte war. Also wie kommt er in diese Situation? Man kann das nachlesen, Kapitel für Kapitel, und nachvollziehen, was ist da los, dass er genau so schreibt. Und ich versuche jetzt in dieser kurzen Zeit, das so ein bisschen aufzuzeigen, aber es geht echt nur bruchstückhaft, was wohl in dem Leben von dem David los war. Und das Bittere, ich sage euch, ich war wirklich selber nochmal erschrocken darüber. Nämlich alles fängt an mit Mut, mit Wagnis, mit fürs Gute eintreten. Also für was Gutes, wisst ihr, damit fingen seine Probleme an. Am Ende kam dann Neid dazu, Missgunst, Dummheit von Menschen. Und das hat zu einer sehr dunklen Zeit für ihn geführt. Und die folgende Sünde sitzt so tief in Menschen, dass ich sagen würde, andere Menschen können regelrecht das Licht in unserem Leben ausschalten und dass es wirklich dunkel wird. Also versucht es euch jetzt mal grob vorzustellen, aber vielleicht habt ihr heute Nachmittag ja Zeit oder die Woche bei einer Tasse Kaffee oder Tee euch hinzusetzen und diese Kapitel von dem Leben von David ab dem 1. Samuel 16 mal durchzulesen, sind so 10, 15 Kapitel etwa, dann habt ihr sehr im Detail, was da passiert ist und könnt das nochmal richtig selber nachfühlen. Und wenn ihr diesen Psalm im Hinterkopf habt, dann ist es nochmal spannender. Also, David, ein junger, gut aussehender, fitter und mutiger Israelit, war der Jüngste von seiner Großfamilie. Die Brüder waren im Krieg gegen die Philister und der Vater, er wollte einfach wissen, Leute, was ist los? David, kannst du da mal hingehen? Bring denen was zum Essen mit. Und er kommt an und wer steht da? Die Israeliten auf der einen Seite, die Philister auf der anderen Seite und in der Mitte große Fläche und Schauplatz. Jeden Tag taucht dieser große Goliath auf. Der fordert Israel heraus und sagt, wer gegen mich kämpft, wer mich besiegt, dann ist der Krieg vorbei. Stellvertreterkrieg praktisch, so sollte das stattfinden. Aber natürlich bei der Größe, Leute, da findet sich natürlich keiner, der gegen ihn kämpfen will. Kein Freiwilliger, die Verhältnisse sind wirklich lächerlich, aber David, der kommt und Gott macht es und dass er es packt, dass er sich dem entgegenstellt. Die Verhältnisse wirklich lächerlich. David, ihr müsst euch vorstellen, der steht da mit dem Hirtenstab, eine Tasche, eine Steinschleuder und dann ein voll bewaffneter Monster, Kriegsmaschinen, Goliath, kann man sagen. Und dann lesen wir, als der hinschaut, wie er ihm gegenübersteht, verachtete er den David, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen und dann sprach er zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mich mit Stöcken zu mir kommst, also wie man mit so einem Hund so ein Stöckle hinwirft und da wegen mit ihm da wegen so rummacht, ja. Und er fluchte David bei den Göttern. Kurzum, das Ding ging ganz anders aus. Der David hat den Goliath besiegt und dann ist es fertig. Der haut ihm den Kopf ab, nimmt den Kopf in die Hand und dann geht er zu der David zu dem König Saul und steht dem mit dem Kopf und dem Arm gegenüber. Und es war klar, für alle klar, Leute, das ist kein normaler Junge. Und da lesen wir, dass sein Herz bei Gott war, ein Mensch nach dem Herzen Gottes, aber ein charismatischer Führer, wisst ihr, ein Mensch mit Leitungsbegabung, ein fitter Mann. Und die Israeliten und der Saul, alle waren begeistert, dass er diesen Mut hatte und hat der Saul ihn in sein Haus geholt. Und hat dann weiter für Saul als König gekämpft und er war natürlich, wie zu erwarten, erfolgreich. Und die Leute mochten ihn und die Leute waren begeistert. Und dann wurden Lieder gestimmt. Da haben die Leute Lieder angefangen zu dichten. Eins, ganz simpel, Saul hat seine 1000 erschlagen, und David seine 10.000. Also Menschen, die schmeicheln David, aber das, manchmal so kapieren sie nicht, die denken gar nicht weit genug, was macht denn das mit dem Saul? Was macht denn das mit dem eigentlichen König, wenn er hört, der hat 10.000, du 1.000? Aktuell, denke ich, kann man das gut nachvollziehen. Ich habe mir mal überlegt, wie das wohl jetzt in den USA wäre, wenn da eine neue Größe auftauchen würde. Und ein Großteil der Amerikaner würde singen, Trump ist gut, aber ist überragend. Und alle würden sagen, ja, das ist die neue Figur in den USA. Wie würde der Trump reagieren? Vielleicht ähnlich wie Saul. Denn Saul hörte diese Lieder nicht gerne und er wurde zornig und denkt, David, trauen Sie zu, dass er 10.000 erschlägt? Und Sie glauben, dass ich nur mit 1.000 fertig werde, dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass Sie ihn zum König machen. Seitdem war Saul eifersüchtig, neidisch auf David. Und dann kannst du nachvollziehen, jetzt wird es echt schwierig. Also ihr müsst diese Geschichte mal wirklich nachlesen, wie sich das entwickelt. Wie einer vom Liebling zum Gehassten wurde, vom Geförderten zum Gegner, vom Freund zum Feind. Und es heißt an einer Stelle, Saul wurde für immer Davids Feind. Feind. Wir leben in einer sehr friedlichen Kultur, finde ich. Aber einen Feind zu haben, also jemand, der mir nicht irgendwie aus dem Weg geht und Hauptsache, der sieht mich nicht mehr, sondern ein Feind ist einer, der bewusst was Böses will, der bewusst jemand anderen schaden will. Und es ging so weit, dass dann Jonathan, zu dem kommen wir nachher, der erkannte, dass es bei seinem Vater Saul fest beschlossen war, David zu töten. Also der hatte das Ziel, den David zu töten. Und das war ein echtes Problem, weil die Kräfteverhältnisse, die stimmen einfach nicht. Der Saul hatte eine große Armee, tausende Soldaten. Und der David, der hat es natürlich mit seinem Charisma geschafft, eine Truppe mit 400 Mann zusammenzustellen. Aber das waren alles schwierige Leute. Kriminelle. Ich dachte, interessante Zeit, kann ich eigentlich die Geschichte super verstehen heutzutage. Denk mal an 2022 zurück. Gab es ja diese Wagner-Kampfgruppe, die gegen die Ukraine gekämpft hat, wo dann die Russland die ganzen Kriegsgefangenen da freigelassen hat und gesagt hat, ihr dürft alle für die mitkämpfen. So. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Truppe ist? Krasse Menschen, die nichts zu verlieren haben, wenig Werte hatten. Und so eine Truppe hatte der David um sich so, mit denen er unterwegs war, 400 Leute. Und der Saul dagegen, 3.000 Elite-Soldaten. Also die KSK in Kalf drüben. Also so die Besten der Besten, das waren die Soldaten von dem Saul. Und jetzt hat er angefangen, den David zu verfolgen und zu jagen. Und jetzt versuch mal zu fliehen mit 400 Männern. Kannst ja nicht so einfach da mal dich in ein Haus hier, wie willst du hier allein, wenn du sagst, geh mal hier in das Haus hinein, hier 400 Männer. Boah, weißt du, wie das gehen soll, ne? Auf jeden Fall, die waren unterwegs und jetzt hatte David ein ernstes Problem und man merkt jetzt, dass es äußerlich immer schwieriger wurde und das bedeutet, dass es auch innen immer schwieriger wurde. Und natürlich haben wir jetzt hier eine sehr, sehr drastische Geschichte, aber wenn ich an meinen Freund denke, da würde ich sagen, hey, das ist Wahnsinn, genauso dunkel. Und das kann auch in unserem Leben passieren und die Wirklichkeit ist so, dass das jederzeit mal sein kann. Über unserem Leben, das Leben so hereinbricht. Und wir kommen da nicht drum herum, sondern manchmal ist es einfach ganz schnell, ohne Ansage, ohne Vorwarnung, weil die Sünde die Welt so durchzieht, im Griff hat, dass auch wir Christen nicht ausgenommen sind davon. Deshalb, ich finde, sei einfach ganz nüchtern. Rechne mal damit, sei nicht überrascht, wenn die kommen, sondern erinnere dich an dem, was dann ist. Das ist ja das Entscheidende. Was ist denn dann jetzt? Was ist denn mit unserem Gott? Gilt es jetzt? Die ganzen Versprechen, die ganzen Verheißungen in der Bibel, können wir das nachvollziehen? Erleben wir das? Oder ist auch Schluss dann? Also David steckt tief in der Krise. Und deshalb mein zweiter Punkt. Also das erste war, dass diese dunklen Zeiten kommen. Und das zweite dann, die führen oft zu einer inneren Krisenzeit. Ich habe es wirklich mal als Krisenzeit bezeichnet, weil das ist irgendwie so Krise, da spitzt sich was zu. Da ist was gefährlich, da wird was immer größer, da ist so Verzweiflung da. Und dann kam mir nochmal ein Gedanke, den ich unbedingt noch einschieben will an der Stelle, zu diesen Psalmen, wo wir es gerade haben. Es ist ja interessant, dass uns Gott an verschiedenen Stellen in der Bibel herausfordert, füreinander zu beten. Betet füreinander, tut Fürbitte füreinander. Ja? Steht aber nicht drin, was du beten sollst. Was soll ich denn beten für den anderen? Also es heißt nur, ich soll für andere beten. Aber was beschäftigt eine andere Person? Und wenn Menschen in eine Krise stecken, ja, was ist denn da los in den Menschen? Was kann ich denn für die Leute beten? Es gibt Leute, die lieben es, denen fällt es leicht, denn es ist eine große Hilfe, wenn sie darüber reden können und tragen dann ihr Inneres nach außen, dann weiß man, für was ich beten soll. Es gibt aber Leute, die können das nicht. Also ich habe gehört, das war ein bisschen vor meiner Zeit, dass relativ viele, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind, die noch gelebt haben, dass sie nicht reden konnten, was sie erlebt hatten in Deutschland. Dass es relativ viele gab, die depressiv waren, die dann vielleicht im Alkohol versunken sind, aber nicht drüber reden konnten. Da war irgendwas aber in ihnen drin, was ganz schwer war. Aber was betet man für so einen Menschen? Wie geht es dem jetzt wohl? Und vielleicht sind manchmal gar nicht die Umstände da. Man hat gehört, dem geht es gar nicht gut. Der steckt in einer Krise drin, aber ich habe gar keine Zeit, vielleicht gar nicht so nah dran, vielleicht will der gar nicht mit mir reden. Mein Vater hatte einen Arbeitskollegen, der jetzt verstorben ist, da haben wir auch drüber geschwätzt, hat gesagt, der wollte die letzte Zeit, der wollte gar niemand mit niemandem mehr sprechen, der wollte einfach, war einfach abgeschottet. Also wie steht so jemand? Und jetzt ist interessant, mal sich hineinzufühlen, wie könnte es einem Menschen gehen, der so eine Krise hat? In der heutigen Zeit ist es ein bisschen leichter, wir haben viele Bücher und Filme und werden irgendwie mit dem Thema auch so medial beschäftigt, aber wie war das vor 1000 Jahren? Und wie geht es einem Christen, wenn er eine Krise hat, vielleicht sogar eine Krise mit Gott hat? Und jetzt ist interessant, dass wir einige Psalmen haben, wo Menschen ihre Dunkelheit, ihre Innere in Worte fassen und aufschreiben. Und wenn du jetzt diese Psalmen liest, dann kriegst du mit, was es im Leben von Menschen vorgeht. Und wenn du die durchliest, dann erschließt sie dich relativ schnell, für was ich jetzt beten kann. Also was könnte bei diesen Menschen sein? Und dieser Psalm 13 ist so ein Hilferuf, wo schon heißt die ganze Zeit, wie lange noch? Wir lesen jetzt den gleich, der kommt jetzt hier an die Wand. Und dadurch wird relativ schnell klar, was man beten kann, wenn man von Menschen weiß, die in solchen dunklen Zeiten sind. Und die braucht es, Menschen, die für andere beten, die in solchen Zeiten sind. Aber überzeugt euch selber, und ich lese den jetzt mal vor, diesen Psalm 13, wo der David in seiner tiefen Krise drin steht. Und dort heißt es, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du noch mit mir, dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich zu mir, erhöre mich, Herr mein Gott. Mach's wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unten liege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will den Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Also wenn man das liest und hört, da merkt man, hey, da ist einer wirklich tief drin. Und wenn du in so einer Krise bist, dann fühlt es sich an, als wäre man alleine, vergessen, verlassen, einsam. David schreibt hier 4-mal, wie lange noch. Also von Gott verlassen erlebt er sich. Und dann so dieses Bild, ich gehe abends ins Bett mit meinen Sorgen und dieses ins Bett gehen, abends alleine sein. Manchmal Leute erlebt, sagt, bitte bleib doch. Und einer gehen muss und dann einer alleine zurückbringen und die Nacht kommt, wie man Angst hat, weil die Sorgen dann sich wirklich festbohren in einem. Und dann man vielleicht noch betet nachts und hofft, die Sorgen abzuladen und dann ist der nächste Morgen und es ist wieder so wie vorher. Kummer und Sorgen. Also wie nahe ist jetzt dem Saul hier, dem David auf den Fersen. Diese Frust, dieses, es wird immer enger, weil der ihn jagt und verfolgt, wieder ihn jeden Tag sucht, alle Tage immer mehr auf der Flucht, immer mehr die Angst, gefangen zu werden. Es haut irgendwann den stärksten Mann um, würde ich sagen. Jesus, hast du mich vergessen? Ich komme nicht mehr hoch, ich komme nicht mehr aus dem Bett raus, ich habe keine Antrieb mehr, keine Kraft. Und in diesen Zeiten ist manche wie in einem Tunnel und nimmt gar nicht mehr wahr, dass Gott schon was macht. Bevor ich die Lichtblicke Gottes jetzt zeigen will, eine Sache noch interessant an dem Psalm. Dieser letzte Vers, den müsst ihr mal in verschiedenen Bibelübersetzungen lesen. Und dann gibt es Übersetzungen, die den so formulieren, wo dann klar ist, okay, ab Vers 5 ist schwierig und ab Vers 6 ist wieder alles gut, alles hat sich gelöst. Aber man kann diesen sechsten Vers auch als einen sich selber an Gottes Güte Erinnerungsvers lesen und bezeichnen. Wenn David sagt, ich vertraue auf deine Gnade, ich stecke noch voll drin, ich freue mich, dass du mich retten wirst, ich will dir schon ein Loblied singen, weil du in meiner Vergangenheit so gut zu mir warst. Wie so eine Ermutigung, hey, Römer 8, nichts wird uns von Gottes Liebe scheiden, er wird es gut machen. Ein Erinnern, ein schon vorher sich klar machen, Leute. Ich will dir jetzt schon danken, dass du mich da durchbringen wirst. Diese Krisenzeiten, das sind extreme Situationen, die kann man mit nichts vergleichen. Und ich erlebe es jetzt auch bei meinem Freund und ich denke beim David ähnlich. Das ist auch eine Zeit, wo dein Glaube ein bisschen anders sein wird. Da wird einer vielleicht kaum die Bibel lesen, vielleicht gar nicht packen, in so einen Gottesdienst zu gehen und unter Menschen zu sein. Da wird das Gebet ein anderes sein, wie wir hier liest. Aber doch braucht es andere. Und das nicht zu unterschätzen, andere, die einem da vielleicht ein Stück weit raushelfen. Menschen, die da sind, die zuhören. Die einfach nur zuhören. Und wie ich sage, ich habe mit meinem Freund telefoniert und eine Stunde ging das Telefonat und ich habe eigentlich so gut wie nichts gesagt, außer ihn nochmal auf den Psalm verwiesen. Und ich hatte das Gefühl, dass einfach nur durch das Zuhören ein bisschen die Stimme mal für einen Moment ein bisschen besser war. Einfach nur Anteil genommen, versucht mitzufühlen und vielleicht ihn, und das ist so eine Chance dann, vielleicht auf diese Lichtblicke Gottes aufmerksam zu machen. Weil, wenn diese Versprechen gelten, dann macht er doch wirklich was. Was wäre das für ein Gott, der uns an die Wand fahren lässt und sagt, ist mir doch egal. Aber der Handel, und deswegen mein dritter und letzter Punkt, in dunklen Zeiten gibt es auch Lichtblicke. Lichtblicke. Und die Frage ist wirklich alles so düster, wie es aussieht? Wie verhalte ich mich in dunklen Zeiten? Manche fängt ja irgendwie an, plötzlich hauptsächlich irgendwie aktiv werden, aber Gott macht wirklich was. Und das sehen wir an dem Leben von David, dass der immer wieder für Lichtblicke sorgt. Und wenn ihr diese Kapitel lest, dann werdet ihr das entdecken, wie da Gott handelt. Das ist echt der Wahnsinn. David selber, der sieht es nicht mehr so richtig. Der hängt so tief drin. Aber jetzt kommt der Jonathan ins Spiel. Der Jonathan ist interessanterweise der Sohn von dem König Saul. Und die erste Begegnung zwischen den beiden, da ist was ganz Eigenartiges passiert. Also als der David den Goliath besiegt hat, war da der König Saul und sein Sohn Jonathan und der David waren ihm gegenüber gestanden. Und die gucken sich an und dann passiert was ganz Eigenartiges. Wir lesen in der Bibel, und dann es geschah, als er aufgehört hatte, der David mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Ich würde sagen, das ist so ein Traum eines jeden Menschen, dass er einen Freund hat oder einen anderen Menschen, wo man so eine Seelenverwandtschaft, so, das sind alles so Begriffe, wo man versucht, das zu beschreiben. Da ist auf einmal jemand da, da passt es, da klickt es, da ist man auf Augenhöhe, auf der gleichen Wellenlänge, da ist jemand mehr als ein Freund, ein richtig dicker, enger Bruder schon, ja. Und dort fing was an und dann hatten sie erstmal noch eine gemeinsame Zeit im Haus des Sauls. Und natürlich hat der Saul es auch mitbekommen, dass sie sich gut verstehen. Also ihr müsst es wirklich nachlesen. Und der Saul hat natürlich jetzt verfolgt, der Jonathan, wie es dem David geht. Und diese Dauerverfolgung, da kannst du dir ja irgendwann ausmalen, wie es da um den Menschen ist. Und es wird uns dann beschrieben an einer Stelle, wo es heißt, David hielt sich an unzugänglichen Stellen in der Wüste im Bergland von Ziff auf. Saul jagte ihn während der ganzen Zeit, aber Gott ließ nicht zu, dass er ihn fand. So ein Lichtblick, nimmst du nicht wahr als David, wenn du gejagt wirst. Aber Gott ließ das nicht zu. Und David erfuhr es gerade in Horesha in der Wüste Ziff, war, als der Saul auf dem Weg sei, ihn aufzuspüren und zu töten. Da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Da heißt, und stärkte seine Hand in Gott, in einer anderen Übersetzung. Hab keine Angst, sagte ihn zu ihm, mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden, ich werde der zweite Mann danach dir sein. Das hat mein Vater auch erkannt. Und dann die beiden erneuerten ihren Freundschaftsbund vor dem Herrn. Jonathan kehrte nach Hause zurück und David blieb in Horesha. Also der David war wirklich am Boden, der konnte nicht, wie wenn es jemand umhaut. Und dann kommt der Jonathan und stärkte seine Hand in Gott. Es ist, als würde man jemand aufrichten und sagen, guck, der ist da, David, der macht das. Ein Freund, ein Bruder, der ihn auf Gott hinweist, der macht was, der handelt. Und das ist für die weitere Geschichte enorm wichtig, das mal zu sehen, diese eine Stelle zu lesen und im Hinterkopf zu halten. Und dann macht Gott weitere Lichtblicke, außer dass er den Jonathan schickt. Auf einmal hatte der David zweimal die Gelegenheit, den Saul umzubringen. Da gibt es so eine Geschichte, da musste der Saul halt auch mal aufs Klo, ne? Und dann ist er da in so eine Höhle rein. Und genau in der Höhle war der David drin mit seinen 400 Mann. Und der Saul hat da drin sein Geschäft verrichtet. Und dann sagt schon dem David seine Menge, jetzt komm, David, jetzt. Jetzt kann ich ihn. So wie es jetzt die Israelis gemacht haben. Jetzt kann ich ihn einfach auslöschen. Aber der David hat gesagt, nein. Nein, das mache ich nicht. Das ist der Gesalbte Gottes, ich werde das nicht tun. Kurz darauf die zweite Gelegenheit. Gott schenkt, dass diese 3000 Soldaten von dem Saul und er selber ganz tief schlafen. Also so tief, die kriegst du nicht wach. Und dann geht der David mit einer Person rein in das Lager, geht rein in das Zelt von dem Saul. Der steht neben ihm, der liegt am Boden und schläft. Und dann sagt der andere, jetzt nimm seinen Speer und bam. Sagt, nein David, das mache ich nicht. Das ist Gottes auserwählter König, ich mache das nicht. Der nimmt den Speer mit, den Krug, seinen Wasserkrug und am nächsten Morgen in sicherer Entfernung versucht er, den Saul zu überzeugen, dass er nichts Böses ihn will. Aber leider hat es nicht geklappt. Keine Zeit, leider ist jetzt keine Zeit zu beobachten, wie sich jetzt der Saul und der David, wie die sich verhalten. Aber da müsst ihr euch, also es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Wie kann ich mich auch verhalten, wenn jemand so ein Feind von mir ist, dass ich nicht selber die gleiche Schiene fahre? Aber sichtbar ist auf jeden Fall, Gott handelt in unseren Krisen. Und wenn es so verlassen aussieht, bedeutet nicht, dass wir verlassen sind. Der hat zweimal ihm die Gelegenheit gegeben und hat ihn zweimal beschützt. Der sorgt für Lichtblicke, die sehen wir manchmal selber und manchmal brauchen wir jemanden und manchmal erst im Rückblick. Das letzte Beispiel aus dem Leben von Davids. Der war ganz nah dran. Also so wie wenn du Verstecken spielst mit jemandem und du merkst schon, jetzt haben sie dich gleich gefunden. Also so fast keine Chance mehr. Dann lesen wir, Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. Und man berichtete es David und er ging zum Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Als Saul das hörte, jagte er David nach in diese Wüste. Und Saul ging auf der einen Seite des Berges, David und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen, Während Saul und seine Männer gerade David umringen wollten, um sie zu fangen, kam ein Bote zu Saul. Also der war kurz davor. Kam ein Bote zu Saul und sagt: Komm schnell, die Philister sind in Land eingefallen. Die haben uns überfallen, wir müssen unsere Leute retten. Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Ist das nicht ein Lichtblick? Ist das nicht ein Lichtblick? Kurz vor knapp, sagt er, schickt er die Philister Gott, damit der David gehen muss? Also das sind Lichtblicke, die nicht einfach zufällig passieren. Und die muss man wahrnehmen, wenn man in einer Krise steckt. Und das ist nicht immer einfach. Aber gleichzeitig, ich glaube, ein gutes Merkmal ist, wenn einer in der Krise ist, dann kann er nicht mehr atmen. Wenn es aber besser wird, was macht dann einer? Wenn man wieder durchatmen kann, wenn man merkt, dass eine Spannung nachlässt, wenn wieder Hoffnung aufkommt, dann ist es ein Zeichen, es geht was vorwärts. Also Gebet in dunklen Zeiten, in diesen Zeiten, dafür sollten wir wirklich fit sein im Leben schon vorher. Denn die Sünde hat die Welt im Griff und es wird immer wieder dunkel werden. Und dafür brauchen wir aber auch diese Gemeinschaft untereinander, die uns durchs Leben bringen. Freunde und Brüder, die helfen, diese Lichtblicke Gottes zu sehen, die Hoffnung auf Gottes Hilfe, das mal wieder wachzurufen. Und ich schließe jetzt mit was für mich total Faszinierendes an diesem Bibeltext noch. Es geht ja immer weiter da bei dem David. Also der war nicht plötzlich top und alles easy in seinem Leben, das war die ganze Zeit so, ja, so wie halt das Leben ist. Auf jeden Fall hat er sich dann bei den Philistern versteckt, so als Art Sicherheit vor Saul, und da war es auch wieder nicht einfach, sondern die kommen immer wieder, und jetzt interessant. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Das ist auch wieder was passiert, ja. Und die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und jetzt lesen wir, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist die gleiche Formulierung, als der Jonathan, wo er genau am Boden lag, zu ihm kam. Da heißt in der Bibel, und Jonathan stärkte seine Hand in Gott. Und jetzt ist der Jonathan nicht da und den David geht es wieder schwierig, aber der erinnert sich daran und schafft es jetzt selber, sich an Gottes Verheißungen zu erinnern und sich aufzubauen und zu stärken und zu sagen, dass Gott, der ist da, der geht mit mir da durch. Und ich gehe davon aus, dass das auch in unserem Leben passiert. Dass du hoffentlich mal jemand erlebst, der dir zeigt, wie Gott wirkt und dass du dann, wenn keiner da ist, dich selber daran erinnern kannst, hey, der ist wirklich da. Der ist wirklich da. Danke, dass du da bist. Ich vertraue auf deine Gnade, Vers 6. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Das ist dieses Erinnern. Und so will ich jetzt schließen und will miteinander beten. Und ich will jetzt vor allem für die Leute beten, die im Dunkeln sitzen, dass sie da rauskommen und dass sie diese Lichtblicke Gottes sehen. Und der Psalm gibt uns da jetzt eine gute Hilfe, wie wir beten können für die Leute. Wie wir beten können, und das wollen wir jetzt einfach tun und vielleicht könnt ihr innerlich mitbeten. Und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt auf die Osterzeit zugehen. Eine Passions- und Leidenszeit, wo wir eigentlich die ganze Zeit drüber reden könnten, wie du diese dunklen Zeiten durchlebt hast, wie du das kennst, wie du genau weißt, was da los ist. Und so viele sitzen jetzt vielleicht in so einer dunklen Zeit und du weißt, wie es denen geht, wie uns geht, die wir so eine Krise haben. Ich bitte dich für meinen Freund, aber auch für alle anderen, dass sie diese Lichtblicke, die du wirklich schenkst, dass sie die wahrnehmen, dass sie die Augen wieder hell machst da dafür. Und wenn die Nacht kommt und die Angst dann so da ist und die Sorgen so groß werden, dass sie trotzdem schlafen können und abgeben können und auch erleben, wie du da was magst, Jesus. Und die Personen, die ihnen so das Leben schwer machen, bitte bitte finde Lösungen, dass sie auf einmal weg sind, dass sie vielleicht den Job wechseln oder irgendwas passiert, wie du das getan hast, Herr Jesus, bei dem Saul und wie du die Philister geschickt hast, dass du da auch was magst in unseren und deren Leben, Herr. Und wenn so mancher am Wanken und Umkippen ist, dann stütze ihn und stärke ihn, dass er stehen bleiben kann. Und wenn du irgendwie vielleicht uns jetzt, wenn es uns gerade gut geht, irgendwie so eine Person in Erinnerung rufst, so einen Namen, wo wir vielleicht mal anrufen sollten, mal nachfragen sollten, wie es dem geht, dann lass uns auch den Entschluss fassen, das zu tun, Herr Jesus. Und lass uns so kleine Jonathane sein im Leben anderer. Herr, drehe das wie lange noch in ein Herz voller Frieden. Amen. Ja, wir haben heute den Lobpreis, also die Lieder hinten rangehängt, weil Lieder ist dann oft auch so eine fantastische Möglichkeit, wieder sich die Verheißungen und die Versprechen Gottes in Erinnerung zu singen. Zu singen und vielleicht auch mal mit Leuten zu singen. Also das Ganghaus singen, mancher mag es, mancher nicht so. Aber für viele, die in der Klinik zum Beispiel waren und dann die Türen aufgehen und dann solche Lieder, solche Hoffnungslieder hören, für die hat es schon was auch Hoffnung weitergibt. Also ich freue mich, dass wir jetzt noch singen dürfen.